Wir hatten ja vor 2 Wochen den Vers aus 1. Korinther 14 gegen in der Mitte von 1. Korinther. Da ist drin gestanden: Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Das war vor 2 Wochen auf dem Buchenauer Hof. Wir haben das im Kleinen mal praktiziert, Elf Martin und ich, dass wir ja, die Predigt dreigeteilt haben. Letzte Woche haben wir es dann auch mal ganz konkret hier praktiziert, indem wir gesagt haben, okay, wir bereiten keine Predigt vor, wir wollen uns mal darauf einlassen, wie der Heilige Geist wirkt. Und meine Frau hat gesagt, sie wollte jetzt nicht meine Schuhe stehen, wenn ich da vorne hinsetze und das abkündige und warten muss, ob was kommt. Es war für mich sowas, hat mich unglaublich berührt, wie Gott diesen Gottesdienst auch benutzt hat, ihm zur Ehre. Es war für mich wirklich wie ein roter Faden. Und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die auch den Mut hatten, was zu sagen. Und es waren nicht wenige. Es ist ja darum gegangen in diesem Vers, das sich so rauskristallisiert hat. Mir hatte ja das geschrieben, dass wir uns, wer möchte, Gedanken macht zwischen Vers 26 und 33. Und interessant war für mich, dass bei fast allen das so das Zentrum war, dieser Vers. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Also, nee, es war falsch, was ich gesagt habe, aber absichtlich. Da steht, sondern des Friedens, nicht der Ordnung. Also, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und dieses Stichwort Frieden war so wie ein roter Faden, der durch diese ganze Beiträge gegangen ist. Mich hat es sehr berührt, wie schon gesagt, und ich habe einfach gemerkt, ja, auch auf diese Art und Weise redet Gott zu uns. Nichtsdestotrotz will ich heute alleine Predigt halten, wo wir uns unterhalten haben, Martin, Dave und ich, war keiner scharf drauf, diese Predigt zu halten. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, 1. Korinther 14, ab Vers 34 bis 40, stehen Aussagen, die in der Bibel, gerade im Neuen Testament, schon sehr krass sind und auch für erheblich Zündstoff sorgen können und man auch leicht ein Fettnäpfchen austreten kann, was mir hoffentlich nicht passiert, aber okay, ich will mich leiden lassen von Gott. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal, da war das überhaupt nicht aktuell, einen Brief oder ein Wort von meinem Bruder, Frank Viola heißt er, bekommen. Der hat geschrieben über die Rolle der Frau in der Gemeinde und da habe ich einige Dinge draus rausgenommen, weil ich gedacht habe, dieser Mann hatte gute Art, dieses schwierige Thema auch zu behandeln und es hat mich sehr angesprochen, weil es einfach aus meiner Sicht das trifft, was Paulus hier sagen möchte. Aber bevor ich starte, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir, dass du mit deinem Geist jetzt hier gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du mich gebrauchst, das auszusprechen, was dran ist, was du mir gezeigt hast. Und dass du jeden Einzelnen gebrauchst, jeden vorbereitest, einfach das auch aufzunehmen, zu prüfen und ja, wirken zu lassen in seinem Leben. Danke, dass du das tust. Wirke jetzt mit deinem Geist unter uns. Amen. Also, dann starten wir mal. 1. Korinther 14, 34 bis 40, da steht: Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn Sie aber etwas lernen wollen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen euch das Wort Gottes ausgegangen oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Nochmal, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und dann gibt es nochmal eine Stelle in 1. Timotheus 2, 11 bis 14, die in eine ähnliche Richtung geht. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da lesen wir ab Vers 11. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Das sind die zwei Stellen, die im Neuen Testament sehr klar und deutlich eine Aussage treffen, die, sagen wir mal, in unserer Zeit heute eher auf Unverständnis und ja, sogar frauenfeindlich klingt. Aber lassen wir uns mal von dem Gedanken leiten, was Paulus hier schreibt. Und mir ist einfach wichtig, wenn wir über dieses Thema, das Paulus hier anschneidet, den Zusammenhang aus dem Neuen Testament sehen und auch betrachten. Von daher will ich ein bisschen ausholen im Vorfeld. Es ist wichtig, das Neue Testament als Ganzes zu sehen. Und das, was hier steht, gehört zum Neuen Testament, aber es ist nicht das Ganze. Hier finden wir durchgehend eine Botschaft im Neuen Testament, und zwar die Botschaft vom neuen Bund, den Jesus gegeben hat. Und der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund möchte ich kurz deutlich machen. Im alten Bund war es so, Gott hat dem Volk ein Gesetz gegeben, er hat dem Volk gesagt, ihr habt Priester, ich erwähle aus den 12 Stämmen einen Stamm aus, der mir im Tempel oder in der Stiftshütte dienen soll. Das waren die Leviten. Und dann gab es das übrige Volk Israel, die Juden aus dem Stamm Juda, Benjamin, Manasse und alle anderen. Die drei Gruppen gab es im Volk Israel. Und die vierte Gruppe waren die sogenannten Heiden, die überhaupt keinen Zugang zu Gott hatten. Es sei denn, wie dann das später auch so in der Ordnung war, sie wurden Proselyten, also sie sind zum jüdischen Glauben ganz bewusst übergetreten, haben gewisse Sachen über sich ergehen lassen und durften dann auch in den Tempel. Ansonsten war das nicht möglich. Also der alte Bund war sehr stark davon geprägt, ganz klare Ordnungen, ganz klare Gesetze, und eigentlich sehen wir im Wort Gottes, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, niemand konnte letztendlich das Gesetz in seiner Gesamtheit einhalten. Jeder, der es gedacht hat, hat sich selber was in die Tasche gelogen. Das war nicht möglich. Und dann kam Jesus und er brachte den neuen Bund. Der neue Bund löste praktisch den alten ab und er beseitigte alle irdischen Unterschiede. Jesus sandte den Heiligen Geist, er nimmt Wohnung in all denen, die Jesus anrufen, und er schreibt das Gesetz Gottes in die Herzen der Menschen, die an ihn glauben, die sagen, ja, Jesus ist mein König, er ist mein Herr, ganz bewusst. Sein Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben. Wir brauchen nicht mehr das alttestamentliche Gesetz. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann haben wir das Vorrecht, im Haus Gottes zu dienen. Und es ist interessant, es gibt zwei Verse, sicherlich noch mehr, aber die habe ich jetzt mal rausgesucht, Einmal im Alten Testament, den Joel, eine sehr bekannte Stelle, Joel 3, 1 und 2, da steht: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und auch über Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das sagt das Alte Testament als prophetische Schau für das, was kommen wird, und es ist mit Jesus dann auch eingetreten. Im Neuen Testament finden wir im Galater 3 auch einen sehr markanten Vers. Galater 3, Vers 28, da steht: Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also dieser Vers zeigt ganz deutlich, weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, und wir sind jetzt gerade bei dem Thema Mann und Frau, sie sind gleich vor Christus. Es gibt keine Unterschiede mehr, dass ein Mann höher zu achten wäre vor Christus wie eine Frau. Also auch eine ganz klare Aussage zu diesem Thema. Das heißt, alle irdischen und menschlichen, Unterschiede sind aufgehoben. Es war für mich dann mal interessant zu betrachten, was sagt eigentlich das Neue Testament über die Rolle der Frauen im Allgemeinen und vor allen Dingen die Rolle der Frau in der Gemeinde aus. Und wenn man das mal betrachtet, ist sehr interessant, es gibt sehr viele Stellen und Hinweise, wie Frauen der damaligen Zeit auf Erden war, wie dann die Gemeinde entstanden ist, ihren Platz in diesem Zusammenhang eingenommen habe. Über die Frauen wird viel berichtet, was haben sie getan, welche Aufgabe, welche Rolle nahmen sie ein. Und ich möchte einfach mal einen kurzen Überblick mit ein paar Beispielen geben. Interessant für mich war, wissen wir, aber wir müssen es in diesem Zusammenhang realisieren, Elisabeth und Maria waren die ersten Frauen im Neuen Testament, die erwähnt wurden. Und auch sie waren diejenigen, die die Botschaft hörten, dass Jesus hier auf diese Erde kommt. Elisabeth sollte diejenige sein, die einen Sohn gebären würde, der Wegbereiter für Jesus war. Und Maria sollte diejenige sein, die den Sohn Gottes tatsächlich gebären sollte. Und diese Botschaft ist explizit an diese beiden Frauen gegangen. Die Männer wurden von Gott natürlich auch in diese Sache eingeweiht, aber ich würde sagen mal in untergeordnete Stelle. Er hat von ihnen erwartet, dass sie ihm gegenüber gehorsam sind. Wenn wir die Geschichte von Zacharias in Erinnerung haben, er war ungläubig und wurde stumm über diese Zeit, bis tatsächlich sein Sohn geboren wurde. Das zeigt, dass die Frau unter Umständen mehr Glaube hatte und mehr das Gott zugetraut habe, was er tun will, auch durch sie. Dann das Zweite, was mir so aufgefallen ist, als Jesus noch Kind war und die Eltern gingen zum Tempel, waren zwei Personen, die explizit hervorgehoben wurden. Einmal der Simon, ein alter Mann, wo er wie Jesus oder das Kind sah, das ist unser Erlöser. Und genauso auch die Prophetin Hannah, auch in hohem Alter, hat gesagt, das ist der Erlöser, auf den ich warte. Also hier sind es nicht nur Männer, sondern ein Mann und eine Frau, die diese Prophetie in sich hatten und darauf warteten. Dann später, als Jesus dann in seiner Wirksamkeit begann, wird berichtet von den Jüngern und so salopp auch von den Evangelisten formuliert und die Frauen. Manchmal mit Namen genannt, aber oft steht es drin und die Frauen, die Jesus begleiteten. Also hier sehen wir, dass sowohl Männer wie Frauen auf dem Weg waren und im Prinzip auch Jünger Jesu waren. Sie haben Jesus genauso begleitet wie die 12 Jünger. Interessant war in diesem Zusammenhang, die 12 Jünger sind bis zu einem gewissen Punkt mit Jesus gegangen und dann sind sie alle verschwunden. Und zwar, als es ernst wurde, sind sie alle ohne Ausnahme von der Bildfläche verschwunden. Die Frauen waren an der Kreuzigung und am Tod Jesu mit dabei. Und sie waren auch die Ersten, die das gesehen haben. Das Grab ist leer. Alles nichts Neues für uns. Die Frauen waren dann, als Jesus gen Himmel gefahren ist und Jesus sie auffordert hat, wartet zusammen in Jerusalem, bis der Heilige Geist über euch ausgegossen wird. Da steht, dass 120 Männer und Frauen warteten, bis dieses Ereignis eintritt. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 wird der Frau besonders erwähnt, und zwar die Mutter von Jesus, auch sie war damals dabei, als sie darauf warteten. Und dann, als die Ausgießung des Heiligen Geistes war, wird er auf Frauen und Männer gleichermaßen ausgegossen. Auch da war kein Unterschied. Mit dem Ergebnis, dass es heißt in Apostelgeschichte 2, 17, 18, eure Töchter werden weissagen. Von Söhnen steht jetzt da nichts, aber es steht klar, eure Töchter werden weissagen. Und es trifft dann tatsächlich ein, was ich schon vorher gelesen habe in Galater 3, 28. Es war kein Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche, zwischen Knecht und Freier und auch nicht zwischen Mann und Frau. Also, alle sind in Christus gleich. Dann im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte sehen wir, dass immer wieder berichtet wird über die Rolle der Frauen beim Bau seines Reiches, wie die Gemeinden entstanden. Da wird zum Beispiel berichtet von Aquila und Priscilla, ein Ehepaar, das mehrmals erwähnt wird in der Bibel, in verschiedenen Stellen. Und interessant ist, dass einmal es heißt Aquila und Priscilla und dann heißt es wieder Priscilla und Aquila. Also wer zuerst genannt wird, ist unterschiedlich, warum auch immer. Aber man kann doch sehen, diese Priscilla als Frau hatte doch eine sehr wichtige Rolle. Und sie war in der damaligen Welt weit umhergekommen, von Rom bis Philippien, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, wo sie überall waren. Aber sie läden gemeinsam den Apollos, auch eine ganz wichtige Figur in den alttestamentlichen Schriften. Apollos war wohl ein sehr begabter Mann, aber er hatte nichts von der Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren. Und Aquila und Priscilla oder umgekehrt habe ihn darin gelehrt, damit umzugehen, das zu erkennen. Und er hat dann mit einer ganz anderen Autorität weitermachen können. Dann wird berichtet vom Philippus, er hatte 4 Töchter, die weissagten. Das habe ich nicht irgendwo auf der Straße gemacht, sondern das habe ich ganz sicher in der Gemeinde gemacht, wird berichtet in Apostelgeschichte 21, Vers 9. Und jetzt kommt man auf einen Vers, der im Korintherbrief steht, wo Paulus sagt, was für eine Rolle habe die Frau in der Gemeinde. In 1. Korinther 11, ab Vers 4 und 5. Und da steht, jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet seinem Haupt. Also es war da in dem Zusammenhang mit Kopftuch und so weiter. Aber wir sehen, jeder Mann, der betet und weissagt in der Gemeinde. Und in Vers 5, jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Aber wenn wir jetzt mal nur auf diesen Gedanke eingehen, ist Beten und Weissagen sowohl Männer wie Frauen in der Gemeinde, unabhängig von Kopfbedeckung oder nicht. Auch damals hatte ich das Privileg, über diesen Text predigen zu dürfen. Und ich habe damals so gesagt, lasst euch von Gott leiten, ob ihr dieses Kopftuch oder diese Kopfbedeckung aufsetzt oder nicht. Aber wir sehen hier ganz klar, Mann und Frau sind aktiv in der Gemeinde involviert und erheben ihre Stimme. Man könnte eigentlich meinen, Paulus hat ihr einen Widerspruch fabriziert, wenn er das hier in Kapitel 11 so schreibt und in Kapitel 14 gar das Gegenteil. Noch ein anderer Gedanke. In Römer 16 tut Paulus ganz viele Grüße weitergeben und Paulus lobt ganz bewusst auch die Frauen für ihren Dienst in der Gemeinde. Und in Römer 16, Vers 7 wird zum Beispiel eine Frau namens Junia hervorgehoben, dass sie unter den Aposteln angesehen war. Das kann man jetzt deuten, wie man will, aber eine Frau, die eine ganz wichtige Stellung wohl innehatte unter den Aposteln. Also wir sehen hier, wenn man das mal zusammenfasst, noch ein anderes Beispiel. Paulus startete zum Beispiel mit Frauen in Philippi die Gemeinde. Auch da waren keine Männer, sondern ganz offensichtlich waren die Frauen damals diejenigen, die das gestartet hatten. Und sie waren sehr aktiv in den Gemeinden im ersten Jahrhundert. Jetzt will ich den Bogen auf unseren Text schlagen. Warum sagt oder fordert Paulus so extreme Anordnungen? Wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, stellen wir fest, Gott hat der Gemeinde sehr viele Geistesgaben gegeben. Also das finde ich richtig krass, was wir im ersten Korinther lesen. Auf der anderen Seite fordert Paulus die Korinther auf, verschiedene Verhaltensweisen zu ändern und zu prüfen. Und wir haben jetzt schon eine ganze Zeit lang durch den Korintherbrief gelesen und festgestellt, es hat richtig krasse Situationen gegeben, zum Beispiel, dass es geduldet wurde, dass eine Stiefmutter ein Verhältnis zu ihrem Stiefsohn hatte, dass die Überlegung war oder das wohl auch praktiziert wurde, dass man ohne weiteres zu einer Prostituierten gehen kann, weil das ist ja mein Körper, aber der Geist ist bei Jesus. Das musste auch klargestellt werden. Dann waren Rechtsstreitigkeiten unter den Korinthern, was Paulus als komplett pervers betrachtet hat. Warum könnt ihr nicht selber untereinander Streit schlichten? Und wenn wir das lesen, bis jetzt auch in Kapitel 14, gab es offensichtlich ganz viel Durcheinander bis hin zu ganz chaotischen Situationen in der Gemeinde. Kein Aufeinanderwarten, zum Beispiel beim Abendmahl, auch das haben wir behandelt. Die eine war besoffen, die andere habe gehungert. Einfach keine Art, miteinander umzugehen. Dann hier in unserem Kapitel durcheinander reden, kein Auslegen der Zungenrede, kein Prüfen der prophetischen Eindrücke und Aussagen oder wenn, dann war es fast ein Durcheinander und ein Tumult. Und dann, wenn wir weitergehen in Kapitel 15, das kommt dann die nächste paar Mal dran, das Anzweifeln der Auferstehung ab Vers 12, dass manche Korinther das angezeigt haben, ist überhaupt Jesus auferstanden, stehen wir überhaupt auf, wenn wir mal sterben und Jesus kommt. Warum schreibt Paulus in Bezug auf die Aktivitäten der Frauen in der Gemeinde so strenge Worte? In Vers 34 und 35 möchte ich nochmal lesen. Da steht, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Das ist eine ganz klare Aussage, die Paulus hier weitergibt. Und wenn wir mal so, jeder, der ein bisschen sich auskennt im christlichen Spektrum, hat diese Aussage und die in Timotheus ganz viele Gemeinden unglaublich stark geprägt. Diese Lehre, eine Frau darf in der Gemeinde nichts sagen. Sie soll lieber daheim was sagen. Manche leben das ganz extrem aus, andere sind wiederum ganz liberal. Aber es hat auch einen gewissen Zündstoff in den Gemeinden hervorgerufen. Ich glaube und ich kann es mir gut vorstellen, dass Paulus damit das Chaos und den Durcheinander in der Gemeinde herausnehmen wollte. Ich sage jetzt ganz bewusst in der damaligen Zeit, aber ich denke, es ist heute vielfach nicht anders. In der damaligen Zeit war es durchaus üblich, diese Praxis ist bei uns nicht unbedingt üblich, dass eine Lehre oder Weissagung durch Zwischenfragen unterbrochen wurde. Wenn diese Unterbrechung und durch Zwischenfragen von Frauen kamen, die vielfach, und das war einfach damals so, keine Bildung hatten, war das durchaus schwierig und in der damaligen Gesellschaft eigentlich als unhöflich und eher sogar eine Schande, wenn eine Frau dahingestanden ist und hat irgendwas gesagt und hat vielleicht gar nicht richtig den Zusammenhang begriffen. Es war einfach schwierig, wenn damals ein Mann von einer Frau hinterfragt wurde. Und da ja, wie ich jetzt schon berichtet habe, die Frau eine wichtige Rolle in der Gemeinde gespielt hat, ist es durchaus auch vorgekommen. Und ich kann mir darum auch durchaus vorstellen, dass das der Grund von Paulus war, es so klar zu formulieren, die Gemeinde und den Ablauf der Treffen in ruhige Bahnen zu lenken, einfach um dieses Durcheinander herauszubringen. Und er hat gesagt, und das finde ich auch sehr interessant, ihr Frauen, wenn ihr lernen wollt, also hier ist nicht ums Reden gegangen, sondern wenn ihr lernen wollt, dann fragt eure Männer, nehmt die Diskussion aus der Gemeinde raus und lernt daheim. Besprecht es mit euren Männern und klärt die Sache daheim. Und dann könnt ihr auch in der Gemeinde, das steht zwar nicht so drin, das sage ich jetzt, durchaus wieder eure Stimme erheben. Paulus möchte die Fragen der Frauen aus der Gemeinde herausnehmen, um die aufgeheizte Stimmung in der Gemeinde zu beruhigen. Und eine ähnliche Situation finden wir auch bei dem Timotheus so wieder. Damals ist es darum gegangen, dass Frauen wohl eine Lehre in die Gemeinde gebracht haben, die Paulus und Timotheus als ihr Lehrer bezeichnet haben. Und Paulus, und das war der Unterschied zu den Korinthern, Paulus hat bei Korinther das allgemein gesagt, im Timotheus hat er diesen Auftrag Timotheus persönlich gegeben und nicht allgemein formuliert, sorgt dafür, dass die Frauen in der Gemeinde ruhig sich verhalten und nicht weiter diese Irrlehre verbreiten. Man, das ist nochmal ein Thema für sich, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, über die Geschichte in Ephesus. In Vers 34 heißt es, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Das heißt, Frauen sollen nicht über ihre Männer herrschen, Autorität ergreifen und sie dominieren. Heute in unserer Gesellschaft ist ja das mittlerweile schon fast Schande, wenn eine Frau nicht in irgendeiner Gruppe ist oder gesellschaftlich geächtet. Man braucht eine Frauenquote, was ich persönlich eigentlich für völlig daneben empfinde. Aber das ist einfach Konsens, dass es so stattfindet. Paulus schreibt aber hier ganz bewusst, die Frau solle nicht Autorität über ihre Männer ergreifen. Im Gegensatz dazu schreibt Paulus wiederum zu den Männern, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn wir Männer tatsächlich das praktizieren, glaube ich nicht, dass unsere Frauen so das große Bedürfnis haben, sich jetzt über die Männer zu stellen, weil sie wissen, mein Mann übernimmt in der Familie die Verantwortung. Darum die Aufforderung an jeden Mann, übernimmt eure Verantwortung. Es ist an euch, wie auch eure Frauen reagieren werden. Wenn ihr keine Verantwortung übernehmt, muss die Frau die Verantwortung übernehmen. Und sie wird sie auch übernehmen, mit gutem Recht. Wenn wir das aus diesem Gesichtspunkt betrachten, Jesus hat die Gemeinde geliebt und das ist der Maßstab, wie wir Männer unsere Frauen lieben sollen. Und ich für meinen Teil muss sagen, das gelingt mir nicht immer oder nicht oft, müsste meine Frau fragen, dass es tatsächlich so immer rüberkommt, dass ich meine Frau so liebe und ihr diene, dass es auch für sie okay ist und gut ist und es ankommt. Aber wenn wir das umsetzen können, und Jesus hat uns ja ein geniales Vorbild gegeben, das zu leben. Ihr kennt alle das Beispiel von der Pyramide. Normalerweise in allen, oder nicht in allen, aber in vielen Gemeinden sieht die Pyramide so aus. Oben ist der Pastor oder der Papst oder wie sich die Leute all nennen lassen. Und unten die breite Ebene ist dann das Fußvolk. Und Jesus hat andersrum gedient. Die Pyramide war umgekehrt. Er war unten. Er war derjenige, der allen gedient hat und die Gemeinde von unten geleitet hat. Und wenn uns das gelingt und wir das praktizieren, dann werden wir im Prinzip diese ganze Spannung auch aus der Gemeinde herausnehmen, auch der Umgang zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, das ist meine Einschätzung, Paulus hat ganz bewusst das in solcher Deutlichkeit gesagt, um die Gemeinde zu schützen. Und ich glaube, das ist auch nicht nur eine Sache, die es damals gab. Auch heute beobachte ich in manchen Gemeinden, dass die Frauen so dominant sind, dass die Männer nichts mehr zu sagen haben. Das ist eine ungute Sache, die sich für ihre Gemeinde nicht unbedingt positiv auswirkt. Bei uns ist vielleicht eher dahingehend, dass wir eher Männer dominiert sind und die Frau mit Recht sage, mir fehlt die Seite oder die weibliche Seite, auch an der Verkündigung und so weiter. Woanders ist es gerade umgekehrt und die Männer ziehen sich zurück. Das sagt mir mein Nachbar in aller Deutlichkeit, wenn er sagt, ja, bei uns ist eine Frau in der Kirche, da gehe ich nicht hin, die hat mir nichts zu sagen. Das ist jetzt nicht einer, der gläubig ist, aber ich finde es interessant, diese Aussage. Also wir sehen, Paulus hat diese Aussagen explizit in eine bestimmte Situation in der Gemeinde reingesprochen. Und es ist auch schwer zu sagen, warum, weil es wird nicht definiert, warum er das gesagt hat. Und eine gesagt, er hat es aus dem und dem Grund gesagt. Das sind alles Dinge, die man durchaus aus dem Zusammenhang rauslesen kann, aber die ich jetzt nicht beweisen kann, sondern sage, okay, wenn man es aus dem Blickwinkel sieht, dann war das einfach so. Faktisch, wenn wir den Zusammenhang sehen, haben sehr wohl Frauen ein Recht, in der Gemeinde was zu sagen und ihre Stimme zu erheben und sind aufgefordert, Teil der Gemeinde zu sein. Sonst würde das nicht stimmen, was im Galater steht. Es ist weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau. Wir sind eins vor Christus. Paulus ist darum gegangen, die Gemeinde zu schützen und in gute Wege zu führen. Und Paulus war auch derjenige, der Frauen immer wieder auch hervorgehoben hat und mit ihnen zusammengearbeitet hat. Von daher wäre das ein absoluter Widerspruch. Aus dieser Sicht möchte ich das einfach so sehen, was Paulus hier geschrieben hat. Ich möchte jetzt zum Schluss noch Vers 37 bis 40 nochmal in Erinnerung rufen. Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Und hier geht es nicht nur um das Thema Frauen, sondern um das Ganze, um die ganze Geschichte, was wir jetzt in den zwei, drei Predigten im Korintherbrief oder im Korinther 14 durchgenommen haben, zur Sprache kam. Umgang mit Zungenrede, Umgang mit Weissagung und all diese verschiedenen Punkte, die Paulus hervorgehoben hat, die auch gewissen Zündstoff in sich tragen, sagt er, ich habe euch das so vermittelt und ich glaube, dass es Gebote des Herrn sind. Wenn aber jemand missachten will, der missachte es. Auch darin hat Paulus eine gewisse Freiheit gegeben. Er hat gesagt, ihr müsst es so machen. Das ist jetzt das Gesetz der Meder und Perser. Sondern er sagt es ganz bewusst, prüft es und achtet darauf, dass ihr das entsprechend auch behandelt. Miteinander prüft, wie geht es. Und dann in Vers 39 nochmal als Zusammenfassung. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen. Dieses Streben nach diesen sogenannten Geistesgaben fordert er nochmal explizit dazu auf. Also er sagt nicht, dieses oder jenes braucht er jetzt nicht mehr zu machen, sondern strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Weil auch das ist ja sehr deutlich aus diesem Text, kann man theoretisch rauslesen, wie genauso auch jetzt in dem der Umgang mit Frauen in der Gemeinde, die dürfen der Frau nichts mehr sagen, kann man genauso auch sagen oder rauslesen, das Reden in Sprachen könnt ihr vergessen, das versteht eh niemand, wenn es nicht ausgelegt wird, zweimal nicht. Paulus sagt explizit, das Reden in Sprachen verhindert nicht. Mit meinen Worten, lasst das Reden in Sprachen in einer Ordnung geschehen. Wenn es nicht auszulegen ist, dann lasst es aus dem Gottesdienst. Wenn jemand da ist, der es auslegen kann, dann praktiziert es. Ihm war wichtig, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und ich glaube, aus diesem Gesichtspunkt ist es auch wichtig, diese Verse zu sehen. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und ich habe ja versucht, am Anfang so mal querbeet durch den Korintherbrief das nochmal rauszustellen. Was ist alles bei denen gelaufen, wo absolut nicht ordentlich und anständig zugegangen ist? Und da müssen wir einfach sehen, da waren die Korinther, ja, ein absolutes Negativbeispiel, wie sie Gemeinde gelebt haben. Trotz, dass sie alle Begabungen, alle Geistesgabe in ihrer Gemeinde hatte, hatte sie echt einen sehr stümperhaften und auch ungeistlichen Umgang damit. Paulus fordert auf, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und unter diesem Gedanken würde ich auch diese Aussage einordnen, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Und ich glaube, wenn wir das mitnehmen, so mit umzugehen, dann tun wir gut daran, weil alles andere wird letztendlich das, was im Neuen Testament berichtet wird, wiederum schmälern und zum Teil auch als Widerspruch dastehen, wenn Frauen in der Gemeinde nichts zu sagen hätten und nicht ihre Stimme erheben dürften. Ich habe das letzte Woche sehr eindrücklich auch für mich so erlebt, dass sowohl Männer wie Frauen sehr wohl was zu sagen hatten und es hat wirklich gepasst. Es war ein roter Faden da, es war nicht irgendetwas, was daher geredet wurde, sondern es war gut so. Und dazu möchte ich einfach ermutigen, in solchen Dingen einfach auch uns korrigieren zu lassen. Manchmal ist es tatsächlich dran, sich zurückzunehmen, und ein andermal ist dran, seine Stimme zu erheben. Aber generell zu sagen, sie habe nichts zu sagen, kann ich so im Neuen Testament nicht finden. Und das möchte ich einfach so nochmal als Resümee auch zusammenfassen. Frauen sollen sehr wohl ihre Aufgaben wahrnehmen und ihre Stimme der Gemeinde erheben. Amen. Danke, lieber Vater, für dein Wort, das du gegeben hast. Und du hast uns ein Wort gegeben, das sehr umfassend ist und viele Aspekte beleuchtet. Wir wollen einfach auch da klug mit umgehen und von dir leiten und führen lassen, dass du mit deiner Weisheit uns lenkst und leidest, dass wir nicht irgendwelche wieder anfangen, Gesetze aufzustellen, die dem alten Bund gleichen, sondern du hast Mann und Frau geschaffen, gleich vor dir und nicht unterschiedlich. Und dafür danke ich dir, dass das so ist und dass wir einfach auch da drin leben können und damit umgehen können. Ich bitte dich um Weisheit und Gnade für jeden Einzelnen, das auch gut und richtig einzusortieren. Danke, dass du durch deinen Geist zu uns geredet hast. Und wieder gib du Gnade, dass jeder etwas mitnehmen kann und es uns motiviert tatsächlich, unsere Stimme zu erheben, egal ob männlich oder weiblich, um dir zu dienen. Amen.